schön, dass du wieder reinhörst zu dieser neuen Folge. Ja, heute aus der 8. Schwangerschaftswoche. Die 8. Schwangerschaftswoche, ja, diese Woche. Eine spannende Woche, eine Woche mit vielen Inputs, die ich mir dann notiere auf meinen Notizen im Handy, weil ich denke so, oh ja, darüber müssen wir unbedingt sprechen im Podcast. Ich hoffe, du hast dir es bequem gemacht, vielleicht mit einem leckeren Kaffee oder Tee. Ich sitze hier noch mit nassen Haaren, ich komme frisch aus der Dusche, habe mein Morgen-Workout hinter mich gebracht und mit so einem riesen Glas, so einem Einmach-Jar voller Anti-Schwangerschaftskeits-Übelkeits-Limonade. Ich teile das mit euch auf Instagram, aber das ist wirklich etwas, was mir so gut hilft gegen die Übelkeit. Ich habe extreme Cravings auf sauer. Und das ist ja auch wirklich das Klischee der sauren Gurke. Im Moment packe ich mir jeden Morgen auf mein Bagel eine saure Gurke. Ich gehöre ja auch zu dem Sauerteig-Club und habe erst vor ein paar Wochen für mich die Bagels entdeckt. Oh, oh mein Gott, und diese Entdeckung macht mein Leben besser. Ich backe mir also meine eigenen Sauerteig-Bagels und schneide die dann morgens auf, röste die in der Pfanne in Butter und dann kommt Käse drauf und eben immer, jeden Tag, im Moment eine saure Gurke. Genau. Und das andere ist aber eben, sind diese Drinks. Ich habe so Lust auch auf frische Salate, ganz viel Kräuter mit ganz, ganz viel Zitrone. Also jeder Salat hat bei mir im Moment mindestens 2 ganze Zitronen drin. Und dann eben diese Drinks. Also da wollte ich ja drauf raus. Die Limonaden, das ist wirklich Gold wert. Ich habe mir so Eiswürfel gemacht. In die Eiswürfel, also da habe ich Ingwer geraffelt. Ich habe ein bisschen Apfelsaft dazugegeben, ganz viel Zitronensaft und Honig und habe dann diese Pampe eingefroren, in Eiswürfel eingefroren und dann packe ich ganz viel von diesen Eiswürfeln in diesen Jar, gebe da noch ein bisschen eben Apfelsaft dazu, im Moment auch viel selbstgebrauten Kombucha, ich mache Kirschkombucha selbst. Wow! Ich klinge hier auch wie so eine Überhausfrau. Das geht aber auch ohne Kombucha. Also einfach mit ein bisschen Apfelsaft. Saft, der euch schmeckt, eben zu diesen Ingwer-Eiswürfeln dazu und dann mit Sprudelwasser aufgießen. Im Moment schneide ich mir dann noch Obst rein. Jetzt gerade ist Nektarinenzeit. Oh, oh mein Gott. Und dann trinke ich literweise von diesen selbstgemachten Limonaden. Und das hilft mir wirklich so gut wie fast nichts. Also das andere, was mir echt gut hilft, ist Cola. Aber das in Kombination mit eben mit frischen Sachen sonst hilft mir echt gut. Und ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Sprudelwasser und das Kalte, das mir echt gut tut. Ironischerweise habe ich in den ganzen Monaten, wo ich mich auf die Schwangerschaft vorbereitet habe und auch wo ich mich einfach nähren wollte im Kinderwunsch, eigentlich nichts Kaltes mehr getrunken. Und seit ich schwanger bin, habe ich solche Cravings und habe die ganze TCM-Regel, nämlich nichts Kaltes zu trinken, über Bord geworfen und merke einfach, dass es mir mit der Übelkeit echt gut hilft. Ja, aber schaut gerne auf Instagram vorbei. Ich werde da das Rezept zu diesen Ingwer-Cubes teilen. Genau. Darüber wollte ich aber eigentlich gar nicht sprechen, sondern was ich erzählen wollte diese Woche ist, wir hatten gestern einen wunderbaren Tag, einen sehr speziellen Tag, einen Tag, auf den ich ein bisschen hingesehnt habe, weil gestern war der erste Ultraschalltermin. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber in der Schweiz ist es so, dass eigentlich nur 2 Ultraschalltermine in einer gut verlaufenden, gesunden Schwangerschaft vorgesehen sind. Dennoch, wenn du deine Freundin fragst oder eben selbst schon ein Kind hast, dann weißt du, man kennt eigentlich niemand, der wirklich nur 2 Ultraschalluntersuchungen hatte. Und der Grund ist, dass ganz, ganz viele mehr gemacht werden und die meisten Schwangeren eben auch nicht darüber informiert werden, dass von der Krankenkasse eigentlich nur 2 von diesen Terminen vorgesehen sind. Der erste vorgesehene Termin ist so standardmäßig gegen Schluss des ersten Trimesters, also so in der 12., 13. Woche für das Erstsemester-Screening. Also das ist ja eine große Untersuchung, in der wird oft auch die Nackenfaltenmessung gemacht, mitunter aber auch ein Ultraschall. Da würde man gucken, wie sieht's aus, wo ist das Baby eingenistet, also wo liegt es, ist es eins, sind es vielleicht mehrere. Ja, genau. Und das Ding ist, ganz, ganz viele haben aber schon vor diesem Termin einen Ultraschalltermin. Der zweite Termin, der vorgesehen ist, der ist so zwischen der 21. und 23. Schwangerschaftswoche. Das ist dieser große Organultraschall. Da werden die Organe des Babys angeguckt und geguckt, ob da alles sich sauber entwickelt, ob alles gut ist. Und genau, jetzt, ich bin, wie gesagt, in der 8. Woche und ich weiß darüber Bescheid, dass eigentlich nur 2 Termine vorgesehen sind. Ich wollte auch vor dieser Schwangerschaft, war ich mir relativ sicher, dass ich nur diese 2 Termine machen möchte, weil ich auch gemerkt habe, dass mich zu viele Ultraschalltermine einfach so ein bisschen aus meinem Körpergefühl rausholen und mir auch, ja, wie einfach nicht so viel bringen. Ich möchte in dieser Schwangerschaft mich ganz, ganz stark auf mein Gefühl verlassen. Ich möchte in der inneren Beziehung sein mit diesem Kind, mit diesem Wesen. Und ich brauche das dafür nicht, also um mich sicher zu fühlen. Jetzt ist es aber so, dass wir Zwillinge in der Familie haben. Und zwischen meinen Cousinen und mir gibt es ganz viele Witze darüber, wer denn sozusagen in unserer Generation jetzt an der Reihe sein wird, diese Zwillinge zu haben. Und da habe ich echt ein bisschen Schiss davor gehabt. Natürlich weiß ich, dass die Wahrscheinlichkeit, Zwillinge zu bekommen, relativ gering ist. Aber wie gesagt, wir haben sie in der Familie und ich habe eine so heftige erste Zeit mit meinem Sohn gehabt, nach dieser ersten Schwangerschaft, dass ich mir das persönlich kaum vorstellen kann, wie das zu bewältigen ist. Und ich habe in den letzten Jahren so viel Arbeit geleistet, diese wirklich traumatische erste Zeit aufzuarbeiten, sodass ich jetzt 10 Jahre später wieder wirklich ready bin, Mama zu werden und mich auch wirklich so freue und auch wirklich in meinem System keine Ängste mehr sind. Aber da war eine Restangst und das habe ich ganz klar gespürt, diese Restangst, oh Gott, und wenn es 2 wären. Ja, und ich habe das euch ja auch in der letzten Folge erzählt, es ist auch so, wenn dieser Herzschlag eben festgestellt wurde, dann ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht noch zu einem Abgang kommt, auch etwas erhöht, etwas höher. Und aus diesem Grund habe ich mich dennoch entschieden, diesen dritten, ersten Ultraschall sozusagen zu machen. Und wir sind dann zur Gynäkologin gegangen und es ist schon spannend. Na, diese Gynis. Ich mag meine Gyni eigentlich total. Ich finde sie sehr, eine sehr herzliche, warme Person. Dennoch wundere ich mich grundsätzlich über das System. Man ist da ja relativ lange eingeplant. Man hat da macht erst einen Bluttest oder nee, zuerst einen Urintest, dann einen Bluttest, wartet dazwischen. Das ist auch so eingeplant, gehe ich schwer davon aus, zumindest ist es in der Hausarztpraxis meines Mannes so, deswegen habe ich da ein bisschen Hintergrund-Einblick, dass da wirklich längere Zeit eingeplant wird, das wird natürlich auch so abgerechnet und dann irgendwann, jetzt bei uns war es nach fast einer Dreiviertelstunde Wartezeit, hatten wir diesen Termin bei unserer oder meiner Gynäkologin und ja, wir haben vielleicht 2-3 Minuten miteinander gesprochen und dann ging es schon zu diesem Ultraschall. Der ist ja auch super schnell gemacht. Das ist wirklich ist ein vaginaler Ultraschall. Da kommt dieses Kondom da drüber, wird vaginal eingeführt und dann zack, Baby gesehen. Das Baby liegt wunderbar. Es ist nur 1. Mir ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Und wir haben den Herzschlag auch gesehen. Alles wunderprächtig. Und die Gyni hat auch gemeint, es ist tendenziell größer, als wir angenommen haben. Also größer im Sinne von, dass es wahrscheinlich schon älter ist, als wir gedacht haben. Man berechnet ja den errechneten Termin einerseits oder kann ihn berechnen nach dem Tag der letzten Periode. Aber weil natürlich nicht jeder Eisprung am gleichen Tag stattfindet, also jemand hat den Eisprung vielleicht an Tag 10, jemand an Tag 14, kann es natürlich unterschiedlich alt sein, das Baby. Je nach Zykluslänge kommt natürlich auch noch dazu. Genau, und jetzt in meinem Fall scheint es so zu sein, dass mein Eisprung extrem früh war und das Baby wahrscheinlich älter ist. Ich bin da aber so ein bisschen skeptisch und ein bisschen vorsichtig, was dieses Korrigieren der errechneten Termine angeht. Das ist jetzt noch nicht passiert, weil das macht man dann eben in der 12. oder 13. Woche bei diesem Erstsemester-Screening. Da wird dann das Baby nochmal ausgemessen und dann wird geschaut, okay, ist es entsprechend des geschätzten Alters? Und wenn eben nicht, wenn es eben größer ist und man davon ausgeht, okay, das ist jetzt, sagen wir, 4, 5 Tage älter, wird der errechnete Termin korrigiert. Das Problem, und darüber werden wir dann noch sprechen, ist, bei diesem Korrigieren der Termine kommt man, wenn die Geburt näher rückt, vielleicht so ein bisschen in ein doofes Fahrwasser, weil natürlich möchte man das Baby nicht übertragen lassen. Jetzt greife ich ein bisschen vor, übertragen, also ein Baby, das zwischen der 37. Schwangerschaftswoche und der 42. Schwangerschaftswoche geboren wird, gilt als termingerecht. Das ist pünktlich. Im Volksmund wird aber schon ganz oft von übertragen gesprochen, wenn man die 40. Schwangerschaftswoche, also den errechneten Termin, überschreitet. Und sehr, sehr oft wird dann auch schon bald eingeleitet oder relativ oft wird schon so ein bisschen Druck gemacht. Ich habe sehr selten Frauen mitbekommen, die wirklich zur 42. Woche gelassen wurden. Das möchte man vermeiden. Man möchte wirklich nicht, dass das Kind später kommt. In der Regel wird so bei ET plus 10 spätestens eingeleitet. Ich finde es aber super wichtig, dass man da eben berücksichtigt, gibt es wirklich eine persönliche Indikation. Also nur weil das Schulbuch sagt, dann ist eine Einleitung nicht unbedingt angezeigt, sondern man muss natürlich schon schauen, wie geht es dem Baby? Ist da noch ausreichend Fruchtwasser? Wie arbeitet die Plazenta? Und natürlich, wenn da irgendein Mangel vorliegt, dann kann man über das Einleiten sprechen. Aber wenn nicht, einfach standardmäßig ist es einfach, ja, ein großer, großer Einschnitt und kann ganz viele Konsequenzen haben. Und darüber spreche ich mega gern zu einem späteren Zeitpunkt. Da ist es ja noch ein bisschen hin. Aber ich finde es sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was das für die Geburt bedeutet und was das dann auch ja, für den Anfang des Lebens bedeuten kann, wenn man dann eben einleiten muss. Und ich möchte sowas auf jeden Fall vermeiden. Und wenn man natürlich den errechneten Termin nach vorne korrigiert bekommt, das heißt, sagen wir, statt dass es jetzt der 10. Januar wäre, wäre es plötzlich der 5. Januar, dann hat man unter Umständen 5 Tage weniger Zeit, je nachdem, ob das dann richtig korrigiert wurde oder nicht. Deswegen dieses nach vorne Verschieben des errechneten Termins ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Wir werden es also sehen, wie da in etwa 5 Wochen mein Ersttrimester-Screening wird ein bisschen später sein, aufgrund von meinen Ferien. Aber ja, dann werden wir schauen, ob das ein Thema wird und da würde ich dann auch auf jeden Fall mit meiner Gynäkologin in die Diskussion gehen. Ja, was ich, wie gesagt, sehr spannend fand, ist einfach die Zeit. Also man kommt rein, man wird schon gefragt, na, wie geht's dir? Und ich hatte ganz kurz Zeit zu sagen, ja, mir ist ein bisschen mehr übel. Ich wurde gefragt, ist dir so übel, dass du Medikamente brauchst? Und ich habe gesagt, nee, auf keinen Fall. Und damit war es das. Wir haben dann auch darüber gesprochen. Ich habe ja auch schon gesagt, eben wegen dem Ersttrimester-Screening, dass ich mir keine Nackenfaltenmessung wünsche, dass ich eigentlich nur zum Ultraschall kommen werde, weil das für uns in dem Sinne nicht relevant ist. Auch hier. Ich mache sehr gerne eine weitere Podcast-Folge zum Thema Nackenfaltenmessung und warum ich das nicht machen werde. Aber hier geht es mir wirklich darum aufzuzeigen, dass man ja sehr, sehr wenig Zeit eigentlich mit seinem Care-Provider verbringt. Das war es dann. Natürlich wurde noch gefragt, ob ich irgendwas brauche. Meine Gynäkologin weiß ja auch, es ist das zweite Kind und geht davon aus, dass ich Vorwissen habe. Aber als wir so rausgelaufen sind, haben sich mein Mann und ich einfach darüber unterhalten. Wie gesagt, er ist selbst Arzt, er ist Hausarzt und kennt diesen Druck. Also er kennt das, dass er möglichst Patienten im 15-Minuten-Takt sehen sollte, in 15 Minuten ihre Sachen lösen sollte. Jetzt gab es eine Neuerung über das Abrechnungssystem. Jetzt hat er ein bisschen mehr Zeit, also das war sehr zugunsten der Hausärzte, was super ist. Also je nachdem kann er sich sogar bis zu einer halben Stunde Zeit nehmen. Und eine halbe Stunde ist so viel mehr als eben 10 Minuten, in denen man oft einfach abgespeist wird. Und das finde ich bei Schwangerschaft schon auch noch ein spannendes Thema, weil die allermeisten Frauen haben einfach nicht so viel Wissen. Und es wird sehr, sehr wenig, der Fokus wird sehr wenig darauf gelegt, wie man Frauen physiologisch in dieser Zeit unterstützen kann. Also man bekommt ja keine proaktiven Tipps, was einem da gut tun sollte oder könnte und auf was man achten könnte, wie wichtig es zum Beispiel ist, Stress zu vermeiden und so weiter. Das ist mir einfach nochmal sehr, sehr bewusst geworden. In so einer kurzen Zeit geht es darum, Risiken zu erkennen und die zu minimieren. Aber das ist wirklich für mich das bare Minimum. Und eine mütterzentrierte Gesundheitsversorgung wäre was ganz anderes. Zu schauen, wo steht die Person und wie können wir sie in ihrer physiologischen Entwicklung in dieser Schwangerschaft unterstützen. Und da ist mir so eingefallen, die allermeisten Menschen wissen nicht, dass man Schwangerschaftsvorsorge auch bei Hebammen machen kann. Und bei Hebammen ist es einfach noch mal ein bisschen was anderes, weil die haben einen anderen Blick auf die Schwangerschaft, nämlich vor allem den physiologischen. Also wie kann ich diese Schwangerschaft unterstützen, dass sie weiter wunderprächtig funktioniert? Und sie haben viel mehr Tipps und Tricks in diese Richtung. Und deswegen war für mich immer klar, dass ich meine Schwangerschaftsvorsorge hauptsächlich bei Hebammen machen möchte. Jetzt eben, wie gesagt, ein Ultraschall, der findet bei Hebammen nicht statt. Den mache ich auch noch bei meiner Gynäkologin. Aber ab der, im zweiten Trimester werde ich dann in die Vorsorge wechseln zu meiner Hebamme, mit der ich auch eine Hausgeburt plane. Und da bin ich auch schon sehr gespannt. Ich weiß, ich bin diesbezüglich natürlich nicht so bedürftig, im ganz viel Informationen zu bekommen, aber ich finde es trotzdem mega wichtig, eine Ansprechperson zu haben auf Augenhöhe, die sich wirklich Zeit nimmt und die einen da sehr ganzheitlich in diesem Prozess unterstützen kann. Ja, das war so das eine, was ich wirklich sehr spannend fand diese Woche. Und dann das andere war am selben Tag, das war eigentlich noch davor, ich bin nämlich nach Zürich gefahren und war im Yoga. Und in der Yogastunde war es so spannend. Ich habe mir noch überlegt, ob ich sagen soll, dass ich schwanger bin. Man sieht es mir noch nicht an. Und ich brauche ja eigentlich nichts. Also ich erwarte von einer Yogalehrerin ja nicht, dass sie mir sagt, was ich machen darf, weil ich weiß das. Ich bin selbst Schwangerschafts-Yoga-Lehrerin. Also ich kenne meinen Körper super und ich weiß auch, auf was ich achten muss. Ich wollte es dann sagen, weil ich mir überlegt habe, ja, ist ja komisch, wenn ich da vielleicht mir da ein bisschen Zeit nehme, mich ein bisschen rausnehme. Ich möchte einfach, dass die Yoga-Lehrerin, die mich ja kennt, Bescheid weiß. Und dann ist was Lustiges passiert. Sie hat mir sofort gesagt, okay, aber mach keine Twists. Und ich habe ein bisschen perplex reagiert, weil ich spannenderweise habe ich gerade am Wochenende davor in einem Yoga-Teacher-Training ein Modul in Schwangerschafts-Yoga unterrichtet und mit den Frauen genau das besprochen, dass man nicht einfach den Frauen pauschal sagen soll, du darfst das und das und das nicht machen. Und zwar aus diesem Grund. Im ersten Trimester ist das Kind extrem gut geschützt. Natürlich ist es die heikelste Phase und darüber haben wir im letzten Podcast auch schon gesprochen. Die meisten Menschen wissen in der Theorie, dass es in diesem ersten Trimester oft zu Abgängen kommen kann. Und man hat eine furchtbare Angst vor diesen Abgängen. Man kriegt sie so in der Theorie mit, im Umfeld wird trotzdem nicht darüber gesprochen. Und genau, wenn man sagt, man ist schwanger, dann darf man sowieso gar kein Treatment mehr machen, weil alle sich einfach schützen wollen. Ich habe das Gefühl, die Angst vorm Tod ist so verbreitet und man weiß, vielleicht auch eher instinktiv, dass der Tod in dieser Phase näher ist. Dass es wahrscheinlicher sein kann, dass man mit dem Tod konfrontiert wird in dieser ersten sehr sensiblen Phase der Schwangerschaft. Und das stimmt auch. Aber man versucht dann, wie meistens im Leben, den Tod maximal zu kontrollieren, soweit es geht, und schafft dann ganz, ganz viele Tabus, die erstens nicht fundiert sind, die nicht auf Fakten beruhen. Und das andere ist, die verunsichern weiter, also befeuern eigentlich diese Angst vor einem Abgang, vor Tod weiter. Und das finde ich super spannend. Also eben, um den Kontext zu erklären, keine Twists, das lernt man so in den Yoga-Teacher-Trainings oft. Aber wie gesagt, erstens ist es sehr davon abhängig, wie weit eine Frau ist, und zweitens stimmt das so pauschal auch nicht. Jetzt, das Baby, das liegt noch ganz im ersten Trimester, noch ganz, ganz weit unten. Der Uterus, also die Gebärmutter, der ist noch nicht groß gewachsen, der tritt also noch nicht aus dem Becken raus, der ist also noch durch das Becken super geschützt. Das andere ist, da gibt es noch eine Fruchtblase, das Baby liegt dann im Wasser, auch wenn es größer wird natürlich, das ist da geschützt. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man sich überlegt, das Leben will leben. Das Leben wird immer alles dafür tun, dass es richtig läuft, was nicht heißt, dass es immer funktioniert, aber trotzdem tut es alles dafür, schützt das super. Und das Kind, das liegt da wirklich schön geschützt in dieser Fruchtblase, innerhalb von der Gebärmutter. Und drüber liegen noch ganz viele Muskelschichten. Also es sind ja verschiedene Strukturen, die das Kind schützen. Wir haben die Gebärmutterwand, die Fruchtblase, das Fruchtwasser, das Becken, also die Knochen und noch Gewebefaszien und so weiter. Also es ist nicht, der Embryo ist nicht ein fragiles Objekt, das abgeklemmt werden könnte oder wenn man drauf liegt, dass das, keine Ahnung, die Fruchtblase platzt oder wie auch immer. Und das finde ich schon mal wichtig, dass man den Frauen immer wieder erklärt, hey, dein Körper ist super intelligent. Dein Körper schafft all diese Strukturen, damit dein Baby geschützt ist, damit du, wenn du zum Beispiel in der Nacht dich umdrehst und drüber rollst, das ist ein anderes Thema, dass da nichts passiert. Das ist so das eine. Und das andere ist diese Twists. Natürlich, wenn jetzt die Gebärmutter größer wird und der Bauchraum aufgefüllt wird oder ausgefüllt wird von dieser Gebärmutter, das Baby immer mehr Platz braucht, wenn ich da tiefe Twists macht, also wirklich tiefe Twists, also Kompressionen im Bauch, das ist super unangenehm und hilft nicht für irgendwas. Also das dient keinem Zweck, das sollte man schon unterlassen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man gerade alles kaputt machen würde. So ist es auch nicht. Sondern es belastet das Kind, weil es dann weniger Platz hat, das fühlt sich richtig schlecht an. Da merkt man auch, okay, das macht keinen Sinn. So. Dann gibt es aber auch noch Rotation und das ist was anderes. Also sanfte Rotation, wo man vielleicht auch eben in einen offenen Twist geht und so weiter, die sind auch dann kaum ein Problem. Worauf ich immer achte, wenn eine Schwangerschaft weiter fortgeschritten ist, dann leite ich Twists einerseits offen an, also das heißt, man dreht sich nicht zum Bein hin zum Beispiel, einfach schon nur, weil da kein Platz ist, sondern natürlich in die andere Richtung. Das andere ist, man dreht aus dem oberen Rücken heraus. Das heißt, alle Rotationen, die so aus dem Schulterbereich stattfinden, die sind wirklich unproblematisch und oft auch sehr angenehm, weil sie Verspannungen lösen können und so weiter. Also was ich versuche zu sagen ist, verlängere deinen unteren Rücken und lass den Bauch weich und drehe dann aus deinem oberen Rücken heraus in diesen leichten Twist rein. Das ist zum Beispiel auch gar kein Problem. Ja, das war mir wie wichtig zu sagen und ich fand es spannend in der Situation, ich war irgendwie völlig perplex und wusste wenig, wie reagieren, weil was ich gar nicht gern mache, ist Leute verbessern. Also ich bin wirklich nicht gerne ein sogenannter Klugscheißer, der dann findet, Entschuldigung, das, was du mir gerade sagst, das stimmt nicht, es ist so und so und so. Vielleicht bin ich da auch noch ein bisschen zu sehr im People-Pleasing und ich muss auch sagen, ich mag diese Yoga-Lehrerin total und ich weiß auch, dass sie es nur gut meint, also dass sie, oder? Das ist ihr Wissensstand und ihr bestes Wissen, das sie weitergibt und möchte da die Sicherheit generieren. Aber ich finde es so spannend, was es gesellschaftlich macht. Dadurch, dass wir immer sagen, Nein, auf gar keinen Fall Twists. Auf keinen Fall auf dem Bauch liegen. Auf keinen Fall auf dem Rücken liegen, wenn die Schwangerschaft weiter fortgeschritten ist. All diese Sachen, die helfen nicht wirklich, Sicherheit zu generieren. Man hat das Gefühl, okay, wenn ich mich stoisch an diese Regeln halte, dann ist alles safe. Nein, wir müssen mehr verstehen. Wir müssen mehr verstehen, was anatomisch abläuft in unserem Körper, sodass wir dann fundiert intuitiv verstehen, was wir gut machen können und was halt wirklich nicht so förderlich ist. Aber es wird kein Kind abgehen, weil ich jetzt im Yoga sanfte Twists mache im ersten Trimester. Das wird nicht passieren, sondern wie gesagt, die allermeisten Kinder, die im ersten Trimester nicht bleiben, da ist etwas in der Entwicklung schiefgelaufen und das kommt nicht aufgrund von dieser Drehung. Und mir ist es als Doula einfach super wichtig, dieses Vertrauen zu stärken und diesen Blickwinkel zu verändern, dass wir immer mehr sehen, dass diese ganze Vorsichtskultur eigentlich eine tiefe Angst vor Tod ist und dass die Angst immer nur dadurch besiegt werden kann, sich ihr zu stellen. Egal, um welche Angst es geht, wir müssen uns unseren Ängsten stellen. Und wenn es die Angst vor dem Tod ist und die Angst, unser Kind zu verlieren, und es ist eine riesige Angst, natürlich, dann müssen wir es trotzdem facen und uns überlegen, okay, wo sind denn da die realen Gefahren? Und die reale Gefahr ist eben nicht, dass ich mich mal kurz falsch bewegt habe oder mal doch einen nicht pasteurisierten Käse gegessen habe. Obwohl da noch eher ein kleines Risiko vermittelt wird. Aber auch dieses Risiko, wir müssen die Informationen haben, wir müssen die Hintergründe verstehen. Und wie gesagt, zum Beispiel Bauchschlafen, das ist so ein anderes Thema. Das finde ich, ich bin im Moment selbst schwer damit konfrontiert. Ich bin nämlich Bauchschläferin und ich merke wirklich, ich kann kaum anders schlafen. Und theoretisch wäre das kein Problem. Also theoretisch kann ich weiter auf dem Bauch schlafen. Nur tatsächlich fühlt sich das bei mir im Körper schon nicht mehr gut an. Ich habe noch keinen Bauch, den man von außen wirklich sieht. Aber ich fühle Ich fühle eine verstärkte Präsenz im unteren Bauch, eine Fülle von innen. Und das fühlt sich nicht gut an, da zu lang drauf zu liegen. Und zusätzlich muss ich die ganze Zeit aufs Klo. Also meine Blase ist irgendwie gefühlt auch ständig gefüllt und dementsprechend auf dem Bauch zu liegen macht das nicht besser. Dementsprechend versuche ich mich jetzt in eine Seitenlage irgendwie umzugewöhnen und habe da noch keine schlaue Lösung gefunden. Ich habe natürlich noch so ein Stillkissen von der letzten Schwangerschaft. Das hilft mir aber nur bedingt. Ich habe mir jetzt so ein Seitenschläferkissen noch gekauft. Das ist noch nicht gekommen. Das kommt dann in den nächsten Tagen per Post. Ja, aber wenn ihr da Tipps für mich habt, anytime, I would love to hear them. Weil Schlaf ist und bleibt eines meiner größten Themen. Und ich teile hier gern auch weiterhin, wenn ich den ultimativen Hack für euch gefunden habe. Genau. Ja, so viel zu meiner Woche. Die nächste Woche folgt. Sehr bald. Ich glaube, dass es die Woche sein wird, in der ich auch auf Arbeit meine Schwangerschaft kommuniziere. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal.